palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Volles Wochenende, volle Woche, volles Wochenende. Die Reihenfolge, in der wir das sagen, ist eigentlich vollkommen egal, weil es wiederholt sich, es wiederholt sich, es wiederholt sich. Nichtsdestotrotz sollt ihr natürlich nicht auf eure wöchentliche Dosis Serie Amore verzichten. Und hier ist sie schon, rein in euren Podcatchern mit mir, Mario Rieker, und auch Mario Soike ist wieder mit am Start.
Hallihallo.
Kommt die Herbstgrippe angeflogen oder wie sieht's aus?
Kannst du haben. Kannst du haben. Also, sag mal, der Samstag war ja sogar Sonne, aber vielleicht war ich doch abends dann bei 7 Grad oder so ein bisschen zu lange draußen.
Hast du die Dreiviertelhosen angehabt oder was?
Nee, eigentlich gar nicht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dann regnet das auch immer, ne? Hast du ja auch gerade erzählt, bist nass geworden.
Einmal Kraft in den Chat, auch aus der Community,
bitte. Ja, bitte.
So. Weil die lässt uns ja auch sonst nicht hängen, muss ich mal sagen. Da haben wir schon wieder viele schöne Sachen bekommen.
So sieht's aus.
Unter anderem einen kleinen Reisebericht von Felix, ne?
Ja, genau. Der hat Flitterwochen in Süditalien gemacht. Hatte da nicht so viel Zeit zum Fußball, aber ein bisschen was hat er geschrieben.
Ja, wir vergeben es und lassen euch teilhaben an dem, was er uns mitgeteilt hat. 10 Tage in Kalabrien auf den Flitterwochen. Leider habe ich nicht viel im Ort Amantea oder an den Orten, wo wir waren, gefunden, was an Calcio zu sehen war. Was ich aber durch die Seite von Altravita, liebe Grüße an Kollegen Tippmann, herausgefunden habe, ist, dass Cosenza in Amantea eine Ultragruppe hat. In Klammern Amantea 1986. Wir selbst haben uns gut erholt in Bella Italia. Es tut mir sehr leid, dass es hierbei weder zu einem Stadionerlebnis gereicht hat oder zu anderen Dingen. Falls ich mal wieder in Italia sein sollte, werde ich versuchen, an Karten zu kommen. Das denke ich, bin ich euch ein bisschen schuldig. Liebe Grüße, Liebe geht trotzdem raus an alle von euch allen. Bis dahin, liebe Grüße. Ja, Liebe geht zurück raus. Und wer uns hier irgendwas schuldig ist, ich weiß es nicht. Wir freuen uns aber auf jeden Fall. Wir haben auch diese Woche wieder ein Stadionerlebnis dabei. Dazu später mehr. An der Stelle ganz kurz, weil Altravita getroppt wurde. Lese- und Kaufempfehlung, neue 11 Freunde mit Hintergründen und einem Artikel von Kai Tippmann zu den Geschehnissen zuletzt in Milano.
Stimmt, den wollte ich noch lesen, ja.
Liegt hier vor mir. Und jetzt ist dann, das hatten wir glaube ich auch gepostet in der Story, auch bald Premiere für den Atalanta-Film.
Stimmt, auf jeden.
Wenn das bei euch in der Stadt ist, schaut da doch mal vorbei. Ich verlinke euch das in den Shownotes, die Homepage der Produktionsfirma / der Tourseite. Ich glaube, das soll dann schon auch nochmal ausgewählt. Jetzt am Anfang geht es mit Producer und Regisseur auf Tour. Wenn ich in München bin, dann werde ich das da auch schaffen. Und da ist schwer vorzustellen, wie der Kinosaal, was da für Leute da sein werden. Wenn, meinst du, ich soll da im Windbreaker und Bauchtasche auflaufen, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ja, okay. Grüße. Naja, so, David hat noch geschrieben. Hi Leute, höre gerade den Podcast und zu den Stadionerlebnissen von Flo von Roma Udinese hätte ich noch einen Kommentar. Dass die Roma-Ultras nach dem Spiel zur Udinese-Kurve gegangen sind, hängt ziemlich sicher mit der Fanfreundschaft zusammen. Wie genau die entstanden ist, weiß ich leider nicht so genau, aber beide Kurven hassen Lazio, Triestina und Napoli. Ich denke, das hat das sicher mitgespielt. Oh, und ich bin am Samstag wieder mal in Udine und schaue mir Udinese gegen Inter an. Warum ist das eigentlich nicht das Topspiel der Runde? Champions League-Aspirant in Klammern LOL gegen den Meister? Fragezeichen. Liebe Grüße aus Österreich, David. Ganz genau. Da haben wir schon das Stadionerlebnis gespoilert.
Genau,
das
noch kommt. Aber wer ist denn der Champions League-Aspirant und wer wird Meister?
Ja.
Ach so, ja.
Ja. Genau. Ja, das hatte Markus ja tatsächlich auch geschrieben. Ich als wir das letzte Woche gehört hatten, irgendwas klingelte da auch. Ich habe das mich dann aber nicht getraut, im Podcast zu sagen, weil ich jetzt nicht irgendwie unüberprüft Fanfreundschaften hier droppen wollte. Aber das war mir nicht ganz fremd, dass die Roma und Udinese da mal gemeinsam sportliche Getränke und sonst auch zu sich nehmen, wenn es das
und sonst auch, ja.
Ja, ja.
Hass verbindet.
Und ganz kurz, da geht man nicht gerne zu zweit auf Toilette. Naja, das ist nochmal wieder steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Was jetzt hier mal in Stein gemeißelt werden sollte, ist der Mount Rushmore der Serie A. Da hat man nämlich die Frage bekommen von Norbert, und den hatte ich ja selber mal drum gebeten, uns zu sagen, wer denn auf seinem Mount Rushmore der Serie A wäre. Das muss ich dort nochmal aufmachen hier, dass ich auch nichts Falsches erzähle. Ich bin sehr gespannt, Marius, wozu du dich entschieden hast. Ich sag mal, dass Norbert, der ja auch sozusagen die Idee hatte, die vier Herrschaften Pirlo, Totti, Maldini und Zlatan da in den Fels meißeln würde. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, das ist ja, kann ja jeder für sich interpretieren, bei ihm Zlatan natürlich auch mal der, weil das ist alles so in der Zeit, in der er sich für den italienischen Fußball erwärmt hat. Weitere Einsendung daraus aus der Community kam über Spotify von Heiko. Da seid ihr natürlich auch immer herzlich dazu angehalten, einfach bei Spotify unter die Folge zu kommentieren. Da steht dann einfach mal nur, wie fandet ihr die Folge, aber da kann auch eine Frage rein oder was auch immer. Heiko hat sich auf jeden Fall über die letzte Folge gefreut und das lässt sich immer super nach der Arbeit immer hören. Das ist wichtig, nach der Arbeit. Wir machen hier keinen Arbeitszeitbetrug mit dem Podcast, ne? Mein Mann Mount Rushmore besteht aus Spielern, die ich immer gern gesehen habe, seit meiner Liebe zur Serie A. Entstanden durch die Halbfinals 94-95 im UEFA-Pokal mit anschließendem italienischen Finale Juve-Parma.
Sehr gut. Das war ein gutes Finale.
Wann habt ihr eure Liebe zur Serie A entwickelt? Schiebt er noch die Frage hinterher. Ich würde auch sagen, Mitte, Ende der 90er.
Auf jeden Fall.
Ist bei mir so langsam los. Ja.
Ne? Das haben wir auch, haben wir lange nicht mehr erzählt, ne?
Ja.
War am Anfang vielleicht mal. Ich sag mal, Del Piero gegen Dortmund im Champions League Finale. Der Hacke.
Ja.
Vielleicht so der erste Anzünder.
Ja, bei mir war es tatsächlich auch schon WM 94.
Dann bist du doch die entscheidenden ein, zwei Jahre älter als ich vielleicht.
Ja, genau. Also da ist tatsächlich natürlich Baccio, klar, Finale verloren und das Finale war unterste Schublade. Aber na, jetzt muss ich mal gucken, dass ich dann, das da habe ich nämlich schon mal, ja genau, klar. Maldini auch schon, Baresi. Aber ich glaube, ich habe sie auch schon mal erwähnt, dass ich ganz großer Fan von Gianluca Pagliuca war.
Stimmt, ja, auf jeden
Fall. Ja, den mochte ich sehr als Torwart. So,
fand ich als Kind auch super, nur wegen des Namens schon.
Ja, geil, oder? genau, Heikos, Mount Rushmore sind dann Totti, Del Piero, Buffon und Maldini. Außerdem schreibt er noch, dass er das Mailänder Derby top fand und überraschend, sehr überraschend, Juve derzeit absolutes Brett. 7 Pflichtspiele und kein Gegentor. Heftig. Warte mal kurz. Ein Gegentor haben sie kassiert gegen Eindhoven.
Genau, aber in der Liga halt nicht. Und jetzt immer.
Ja, genau.
Nicht.
Ja. Ja. Stabil. So. Wollen wir mal vielleicht nebenher, hast du noch andere Community-Einsendungen, die ich jetzt noch nicht gelesen habe? Oder darf die Community nächste Woche nochmal hier auftauchen mit ihrem Mount Rushmore, wenn sie das jetzt gehört haben und uns auch durch den Kakao ziehen und wir shooten mal abwechselnd, wer bei uns da auftaucht.
Ja. Wollen wir den, also Francesco hat auf jeden Fall geliefert, den könnten wir noch rein tun. Und ich glaube, aber sonst waren es auch noch gar nicht so viele. Damit hiermit nochmal der offizielle Aufruf. Wer sind eure Top 4? Francesco sagt Buffon, Maldini, Del Piero, Baggio.
Ja.
Auch sehr generationell vorbelastet vielleicht so ein bisschen.
Ich meine, da auch mal eine prinzipielle Frage, das sind jetzt immer bis auf Zlatan bei Norbert Italiener gewesen, ne?
Stimmt, ja.
Muss es das sein?
Nein, sind es bei mir aber tatsächlich aus, aber nicht weil es Italiener sind, sondern aus so Erfolgs- und Rekordgeschichten her. Danach bin ich ein bisschen gegangen und da waren es dann auch Italiener.
Hm, okay. Ja, dann drop doch mal du den ersten Namen von dir.
Ja, ich gehe auch mit Grande Gigi.
Okay.
Dem Mann, der in der Historie die meisten Scudetti gewonnen hat.
Ja, über den habe ich lang nachgedacht. Der
und ich habe auch Torwart, Verteidiger, Halbstürmer und Stürmer.
Ah, okay. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Der hat es dann tatsächlich bei mir nicht geschafft. Aber trotzdem fange ich mal sozusagen hinten in der Formation an und es führt bei mir, ob der Eleganz und des ganz großen Faktors, kein Weg vorbei an Paolo Maldini.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt auf deinen zweiten Namen. Müsste ja dann sozusagen Abwehr sein.
Genau, und da gehe ich einfach mit dir mit und sage Paolo Maldini. Ja. Das ist, abgesehen von allen obvious Facts, ist er ja auch immer noch Liga-Rekordspieler.
Stimmt, ja. Ich gehe bei meinem zweiten Namen ins Mittelfeld. Oder ja, ist auch schon, kann man auch offensiver interpretieren und das hat auch, ja, braucht eine große Erklärung dafür. Ich durfte sein letztes Spiel in der Serie A kommentieren, das war da bis dato mein großes Highlight, das Francesco Totti.
Mhm. Ja, vielleicht muss ich, ich glaube, Halbstürmer und Stürmer ist falsch. Ich habe zwei Halbstürmer / Stürmer / Spielmacher. Und, sage ich jetzt auch Totti und einfach aus auch just because, so jeder hier wird es verstehen können und wenn man das sich auch statistisch anguckt, also die 250 Tore, die gemacht hat, sind nicht die meisten. Silvio Piola ist ja immer noch Rekordtorschütze der Serie A, aber lehne ich mich dann aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es früher auf so eine Zahl zu kommen, war das einfacher, war das schwerer in den 20ern, 30ern, so, ich war, keiner, 40ern, keine Ahnung. Aber irgendwie, so vom Gefühl her beeindruckt mich die Leistung in den Zahlen von Totti noch ein bisschen mehr.
Mhm. Ja. Dann bin ich dran mit meinem dritten, ne?
Mhm.
Und das ist jetzt so ein, ja, auch leider ein Tick zu jung, um ihn in der Prime live gesehen zu haben, bewusst. Aber nachdem die Liebe zum Calcio immer größer wurde, da spreche ich wahrscheinlich auch für viele von euch, hängt man ja gerne auch mal auf einschlägigen Videoportalen rum oder damals vielleicht noch irgendwelche Eurogoals Classic und also zu dem Fußballerisch, glaube ich, muss man nicht so viel erklären. Es hat mich sehr gewundert, dass ich den Namen bislang noch nicht gelesen habe, auch in den Einschriften und sonst.
Recoba?
Diego Maradona.
Achso, ja. Stimmt. Ja, dann ändere ich vielleicht einfach meine Wahl und sag auch Diego. er wird vielleicht mal so ein Two-Face wird in den Stein gemeißelt.
Ja.
Ich hatte nämlich als vierten Mann, war das jetzt auch dein vierter oder dein dritter?
Mein dritter.
Ja. Dann, also ich hatte als vierten Baggio.
Ja.
Wegen, ich habe auch nicht in seiner Prime gesehen natürlich, hauptsächlich wo ich ihn live gesehen habe, war, wo er dann in Brescia war. Aber ja, wahrscheinlich so vielleicht das größte italienische fußballerische Talent überhaupt.
Hm.
Ist das eine streitbare Aussage?
Boah, ich glaube, da gehen viele mit, ne?
Ja.
Also gab aber auch andere, die gut waren, ne? Also das ist bei vier Auswahlen, ich glaube tatsächlich auch, dass mein also sagst du Baggio oder Diego?
Vielleicht sag ich Diego, weil sein Impact bei einem Verein, alle nochmal die Folge mit Carsten Fuß hören zu seinem Tod von vor 2 oder 3 Jahren, weil sein Impact bei einem bis dahin nicht Top-Verein vielleicht noch ein bisschen höher einzuschätzen ist.
Ja, das Argument kann ich dann für meinen nächsten Spieler auch ziehen, theoretisch. Bei, oh, wenn ich da sage, nicht Top-Verein bei dem einen Verein, dann sind wieder die DMs voll.
Und natürlich auch einfach, glaube ich, dass der Wechsel von Maradona nach Italien irgendwie auch so medial bestimmt einiges mit der Liga gemacht hat. So.
Okay. Also mein vierter Name ist, und da verstehe ich es, dass der nicht auftaucht und wahrscheinlich auch nicht auftauchen wird bei vielen anderen, aber das ist einfach für mich wirklich einer der ersten Spieler, an die ich denke, wenn ich so an die Zeit zurück mich erinnere, in der ich dann auch italienischen Fußball geguckt habe, und er ist auch auf einem unserer Serie Amore-Sticker drauf.
Ah.
Das Batigol. Gabriel Batistuta. Nochmal.
Ja, kann ich verstehen.
Für Florenz die Quote 331 Pflichtspiele. Wie viele Tore?
Ja, ich habe das ja nachgeguckt, irgendwie, weil ich die Rekordschussschützen vorher nochmal angeguckt habe. Und das sind so, ich glaube, 186 oder so.
Also auf der Seite deines Arbeitgebers sind bei Florenz Pflichtspiele 331. 203 Tore.
Ah, okay, warte, dann sind es die Serie A Tore, die er gemacht genau. hat, sind 180 oder so rum.
183, ja.
Ja, okay.
Ja, also
ist schon auch geil.
Also der hat so viel mitgebracht und das dann alles noch in diesem Trikot.
Ja, Stilikone. Das ist ja nur die Frage, wer hat's besser getragen, er oder Rui Costa?
Ja, wobei, wenn ich also für so einen Versandkatalog modeln lassen würde, glaube ich, Rui Costa mit dem Gesichtsausdruck, wo man denkt, ach, Junge, du hast es so schwer, dabei hast du es doch gar nicht schwer. Aber genau das macht's ja aus.
Ja. Vielleicht kann uns dazu ja auch der geschätzte Hendrik von Bülzingslöwen mal eine Sprachnachricht einschicken, was er zu der Frage sagt.
Ja. Und Rui Costa hätte das damals akzeptiert, wenn sie gesagt hätten, du darfst das Lederhalsband nicht mehr tragen. Ja. Und damals wurden die Eheringe ausgezogen unter den Tapebändern, ne?
Ja.
Und der hat selten Kaugummi gekaut. Ja. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, genug Diskussionsstoff für euch. Da mal euch uns eure 4 Mount Rushmore-Ikonen zukommen zu lassen oder unsere zu verreißen.
Genau. Ich hatte ja jetzt nur einen Parma-Spieler, ne? Muss ich nochmal Buffon, Thuram, Veron, Crespo, Brolin. Lassen wir das.
Ja, ich finde, dann können wir eigentlich sportlich werden, ne?
Ja, bitte.
Und volle Woche, da müssen wir auch noch einen kurzen Rückblick oder dürfen einen kurzen Rückblick auf die Coppa Italia werfen, in der es ja auch ordentlich zur Sache geht. Ich selbst hatte das Vergnügen, das Derby della Laterna zu begleiten. Da war gut was los in Genua, kann man so sagen, glaube ich. Auch schon im Vorfeld der Partie wurde da zum einen oder anderen Tanz gebeten in der Innenstadt und auf den Brücken, und der legt mit Pyro etc. pp. Auf dem Feld auch, also wirklich ein ein Spielchen, das ich so nicht erwartet hätte. Offener Schlagabtausch von Anfang an. Pinamonti bekommt von Romagnoli das 1-0 aufgelegt, kann man so sagen, glaube ich. Wobei Badei war zwischendurch auch noch am Ball. Und danach aber Sampdoria wirklich, Sotilia ist der Trainer, von Pirlo übernommen, haben mich schon überzeugt. Und was mich auf der anderen Seite nicht überzeugt hat, war dann die Herangehensweise von Cilladino. Also dieses auch vorwärtsgewandte von Genua und immer dieses Ekelhafte, die haben ein bisschen zu ängstlich gespielt. Die hatten irgendwann, hast du gesehen, die haben jetzt mehr Bammel davor, da noch den Gegentreffer zu kassieren, als den Sack zuzumachen. Und dementsprechend ist es natürlich Fabio Borini, der den Ausgleich macht. 33 ist der Erstmann.
Krass.
Der ist gefühlt 45 bei mir.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Oder? Ja. Wahnsinn.
Ich glaube, es ist 10 Jahre her, dass ich mir im Sale sein Liverpool-Trikot gekauft habe.
Ja, kommt hin, ne? Naja, und dann geht's ins Elfmeterschießen. Und da ist es dann unter anderem auch ausgerechnet Zanoli, ne? Also letzte Saison noch von Napoli. Oder war es auch in der Meistersaison war es, dass sie den mal mit Berezinski im Tausch zu Samp geschickt hatten, der dann auch noch verschießt. Und ja, die Party war groß. Die Party war groß, in jedem Fall. Ansonsten, glaube ich, ist noch hervorzuheben aus den Spielen unter der Woche, dass Napoli tatsächlich einmal komplett rotiert hatte und 10 Wechsel in der Aufstellung, in der Startformation vorgenommen hatte und trotzdem souverän auch Palermo aus dem Stadion geballert hat, war ja auch so ein kleines Derby, ne? Oder ja, ist ein Derby. Also, wenn das dann noch so funktioniert, glaube ich, liegen wir mit unseren, das funktioniert mit Conte-Prognosen ganz gut.
Ja, sieht ja auch, auch wenn das jetzt am Wochenende, kann man ja auch eigentlich dann direkt verbinden, so ein bisschen das, also am Sonntagabend das 2-0 gegen Cagliari. Sah jetzt nicht aufregend aus so. Gegen Monza, nicht gegen Cagliari. Cagliari spielt gegen Parma am Montagabend. So.
Ja.
Gegen Monza sah nicht aufregend aus, aber wenig Effort, viel Ertrag.
Absolut. Und da wiederum hat er dann super spät gewechselt, Conte.
Stimmt. Also
fast gar nicht, bis rein in die Nachspielzeit. Ja, komm, machen wir das so. Wir fliegen heute. An der Stelle sage ich dann aber schon mal, dann gibt's keine Kapitelmarken, wenn wir das so machen. Aber nehmen wir das schon mal vorweg, dass die SSC dann auch im Spieltag da wieder gewonnen und zu null und nichts hat anbrennen lassen.
Genau, und das hatte ich mir aufgeschrieben, konnte tatsächlich zum dritten Mal, also wenn man Copa mitzählt, zum dritten Mal in Folge im 4-3-3.
Mhm. Stimmt, richtig.
Ja. Also das, was man ihm sonst immer vorgeworfen hat, so unflexibel zu sein, das legt er jetzt gerade ein bisschen ab.
Ja.
Und das glaube ich, das ist ganz cool. Ich meine, er hat ja am Anfang bei Juve auch mal 4-3-3 gespielt. Und kehrt damit jetzt irgendwie so ein bisschen zu diesen Roots zurück. Gefällt mir. Müssen hier vielleicht so einen kleinen Stopper reinsetzen, denn eventuell angekündigt war es. Bis jetzt ist es noch nicht reingeflogen. Aber falls während wir gerade aufnehmen, das Stadionerlebnis von Flo reinkommt, der letzte Woche bei Roma Udinese war, dann schneiden wir das hier rein. Okay?
Ja.
Oder du?
Der
du
war in wo?
Dem Fall. Bei Napoli Monza.
Ah, okay. Ja, dann hier.
Salve Marius und grüße ja die ganze Community. Von mir gibt's mal wieder ein kleines Stadionerlebnis, denn ich war am Sonntag bei Napoli gegen Monza und ja, war einfach nur geil. Schon tagsüber in der Stadt, wenn ich mit irgendjemandem gesprochen habe, haben die auch gleich gefragt, gehst du ins Stadion oder gesagt, sie gehen ins Stadion am Abend und überhaupt Napoli direkt mal, muss ich sagen, immer eine Reise wert, ist eine total positiv verrückte Stadt, auch kulinarisch wird man hier einiges finden an Süßigkeiten, an frittierten Sachen, da gibt es wirklich keine Grenzen. Der Weg zum Stadion war eigentlich, wie man das halt kennt vom Stadion, das gedrängt voll, vielleicht nochmal ein bisschen mehr, aber da wird auch niemand stehen gelassen und da beschwert sich auch niemand, da wird halt reingedrückt, bis es nicht mehr geht und dann noch ein bisschen mehr. Stadion selbst, ich mag's, ich find's eigentlich schick, muss ich sagen, von innen, von außen. Es ist halt ein bisschen einfach, aber damit habe ich eigentlich gar kein Problem und es ist eigentlich auch schon nice, wenn man es von außen sieht und auch wenn man innen drin ist. Und ja, Atmosphäre war gigantisch, auch, sag ich mal, für in Anführungsstrichen nur ein einfaches Ligaspiel, Napoli gegen Monza, aber auch da Ich saß im Unterrang in der Kurve A mittendrin, also noch näher an den quasi All-Day-Fans als die letzten Male. Und es war echt super laut. Also es war nicht pausenlos Gesinge in meinem Block, aber wirklich die beiden Kurven immer abwechselnd miteinander kommuniziert. Die Lautstärke war immens, wirklich gigantisch. Und zwar von den Fans selber. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass vielleicht wie im San Siro oder im Olympico, dass die Stadionarchitektur das noch irgendwie unterstützt. Es ist einfach unfassbar laut stellenweise. Und das allein durch die Fans oder halt die überlauten Boxen. Und es wurde davor gesungen von allen, es wurde danach gesungen von allen. Da habe ich ja auch was geschickt. Und sonst, wenn Monza irgendwie am Ball war, für einen längeren Zeitraum sofort ausgepfiffen. Oder wenn einer liegen geblieben ist, die Rufe, und wenn es vom eigenen Team eine gute Aktion gab, auch direkt beklatscht und besungen, auch während des Spiels. Also Atmosphäre mega, das kann ich jedem nur ans Herz legen, da mal hinzugehen. Allein schon wegen der Napoli-Tifosi, die wirken auf den ersten Blick vielleicht für manche ein bisschen roh, ein bisschen harsch. Und ich war noch eingequetscht zwischen zwei super breiten Typen, aber die waren so unfassbar nett, also das habe ich auch selten erlebt. Du bekommst alles angeboten, Bier, Kippen, Wasser, Snacks, und teilweise kannst du es gar nicht ablehnen, weil du wirklich das Gefühl hast, sie werden tief enttäuscht. Großartig, und also die Stimmung, der Wahnsinn. Zum Spiel selbst. Wer es gesehen hat, weiß, es war jetzt nicht die berauschendste Partie, das haben sich die Fans schon selber schön gesungen, aber Sieg für Napoli, gar kein Problem. Monza kam besser in die Partie, Napoli hat es dann irgendwann auch geschafft, auch mehr Kontrolle zu gewinnen, ohne jetzt wirklich drückend überlegen zu sein. So nach 20 Minuten macht dann auch das 1-0, weil Monza halt echt nicht so richtig gut verteidigt, und dann geht halt Politano einmal durch. Will einen Doppelpass mit Lukaku spielen, soweit ich es gesehen habe, kriegt ihn aber von einem Monza-Spieler und macht dann das 1-0. Gut, 10 Minuten später war es, glaube ich, dann ein richtig schlampiger Abschlag von Turati. Der wurde abgefangen, McTominays Schuss noch geblockt und Kvaratskhelia macht ihn dann. Danach ist bis zur Halbzeit nicht mehr viel passiert. Stimmung kam aber trotzdem von den Rängen, gar keine Frage. Und in der zweiten Halbzeit, am Anfang hat Napoli noch ein, zwei gute Chancen. In den ersten 10, 15 Minuten dann verflacht das Spiel so ein bisschen. Man neutralisiert sich, könnte man sagen, aber Napoli war schon die bessere Mannschaft. Und es passiert eigentlich auch nicht mehr viel bis in die 85., wo dann Napoli nochmal ein, zwei große Chancen hatte. David Neres in der 90. noch denkbar knapp vorbei. Und ja, ansonsten, vielleicht zur Aufstellung von Napoli, Meret nicht dabei. Dafür Caprile hat es auch echt gut gemacht, wurde auch viel beklatscht von den Fans. Und den habe ich eigentlich vor allem in den Jugendnationalmannschaften gesehen. Das ist genau wie Karniszewski und auch Deplange, meiner Meinung nach, sind Leute, die da wieder rauskommen auf der Torhüter-Position, die durchaus das Potenzial haben. Man sieht es ja jetzt bei Karniszewski, der vielleicht noch eine Klasse besser ist, zumindest aktuell, da in der Serie auch Stammtorhüter zu sein. Das war es jetzt von mir. Vielleicht kommt in zwei, drei Wochen nochmal eins zum Länderspiel, ein Stadionerlebnis zum Länderspiel Italien-Belgien. Mal schauen. Grüße gehen raus an die Community und euch, und ja, bis bald. Ciao.
Bei Monza kann man auch sagen, dass die sich in der Coppa gegen Brescia durchgesetzt haben. Außerdem ist Empoli gegen Torino weitergekommen. Was hatten wir noch? Sassuolo hat gegen Lecce gewonnen. Und Udinese gegen Salernitana. Das Achtelfinale. Ah, das dauert noch. Ist im Dezember. Aber einmal der Vollständigkeit halber. Juve steigt dann ein, empfängt Cagliari, die Fiorentina gegen Empoli, die am Wochenende in der Serie A 0-0 gespielt haben.
Ja, bitte.
Ja, so.
Toskana Derby. Ne?
Neue Auflage.
Empoli weiter ungeschlagen diese Saison.
Wahnsinn. So. Wie falsch kann man liegen, ey?
Ja.
Bis jetzt.
Also ich ja nicht, aber.
Ach ja, super. Aber die Fiorentina, boah, ich habe paar zwischendurch mal reingeschaut, das ist auch ich weiß
noch nicht. Noch nicht alles gut, Monzon.
Ja. Monza gerade angesprochen, dann gegen Bologna, Atalanta, Cesena, Milan Sassuolo, Roma Sampdoria, Napoli Lazio und Udinese Inter. Und auch dieses Duell gab es ja auch am vergangenen Wochenende in der Serie A. Und da war David vor Ort.
Ciao a tutti, servus Leute. Ich war zum vermeintlichen Topspiel der Serie A der sechsten Runde in Udine, beim Spiel Udinese Calcio gegen Inter Mailand. Udinese Calcio überragend in die neue Saison gestartet. Für viele, auch für mich vor allem, überraschend, nachdem sie ja letztes Jahr bis zur letzten Runde eigentlich gegen den Abstieg gespielt haben. Aber man konnte auch bei diesem Spiel sehen, warum sie so in die Saison gestartet sind, weil viele Muster vom letzten Jahr sind Gott sei Dank nicht mehr vorhanden. Also ja, ein bisschen Verbesserung zur letzten Saison. Genau, zur Atmosphäre. Ich glaube, es waren 50% mindestens schwarz-blaue Trikots anwesend. Also wirklich sehr viele Inter-Fans, wenn die nicht vielleicht sogar in der Mehrzahl dort waren. Hätte sich zumindest so angehört, aber alles friedlich. Zwischen Udinese Calcio und Inter herrscht auch keine große Rivalität. Also von dem her, ja, ein bisschen logisch auch. Und ja, dann zum Spiel. Stadion natürlich ausverkauft. Wenn Inter in die Stadt kommt, ist das Stadion immer ausverkauft. Das erste Tor habe ich leider gar nicht gesehen, das waren noch 40 Sekunden oder so. Das sind alle noch gestanden und haben Fotos gemacht und Videos gemacht. Wir haben dann nur gesehen, wie der Ball ins Tor gekullert ist. Gibt bisher auch keine Highlights, um sich das Tor anzusehen. Ja, laut Erzählungen der Udine-Fans kann man den Ball halten. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, muss ich mir auch nachher nochmal anschauen. Inter war klar die dominierende Mannschaft, wobei Udinese schon auch teilweise mithalten konnte in den ersten 20 Minuten, meiner Meinung nach. Oder zumindest nicht sehr unterlegen war. Ja, dann Inter eigentlich noch zu zwei, drei guten Chancen gekommen, wo unter anderem Fratesi und Lautaro den Ball absolut nichts zum Tor gebracht haben. Ja, waren sehr gute Chancen eigentlich. In der 35. Minute dann Cabasele mit dem Ausgleich. Eigentlich eine Aktion aus dem Nichts. Also das war, denke ich, ein Zufallsprodukt, aber egal, 1-2-1 nimmt man. Und dann Lautaro Martinez kurz vor Halbzeitpfiff mit dem 1-2 und dann kurz nach Wiederanpfiff mit dem 1-3. Ja, der Mann hat Qualität, das sieht man. Im ersten und auch im zweiten Abschluss sieht man das. Generell Inter, gestört, was die Leute spielen. Die haben einen Ruhepuls von 10 am Ball, das ist wahnsinnig gut. Ich glaube, ich habe noch nie so eine gute Mannschaft so nahe gesehen. Wir sind doch in der vierten Reihe gesessen. Und jeder Spieler technisch überragend, von Jan Sommer bis hin zu Lautaro Martinez. Also, das ist, ja, da geht einem das Fußballerherz auf. Das ist wirklich schön, so etwas zu sehen. Ja, wie gesagt, Stand von 1-3 dann. Lorenzo Lucca in der 83. Minute, glaube ich, mit dem 2-3. Auch ein bisschen überraschend, da Inter dann doch tonangebend war. Wie gesagt, nie wirklich Stress am Ball. Udinese hat nie wirklich Druck ausüben können und ja, Inter hat keine unkontrollierten Bälle spielen müssen, was bei Udinese dann schon der Fall war auch. Aber wie gesagt, insgesamt schon stolz auch auf Udinese, weil sie halbwegs mithalten konnte oder nicht überraschend unterlegen waren. Ja, zur Dutch Arena oder eigentlich mittlerweile Blue Energy Arena. Kann ich nur sagen, ein wunderschönes Stadion. Stadion, das auch dem Club selbst gehört, also Udinese Calcio gehört und nicht der Stadt Udine. Was natürlich auch viele Möglichkeiten öffnet. Also, ja. Ist ein schönes Stadion, ein modernes Stadion. Kann jedem empfehlen, einmal hinzufahren. Fans sind freundlich. Tickets sind auch nicht allzu teuer. Man bekommt sie auch eher leicht als bei den ganz großen Vereinen und, ja. Insgesamt ein cooler Tag wieder, super Erlebnis und, hat mich gefreut.
Ja, und wir haben uns sehr gefreut, David, dass du uns das geschickt hast. Mega gut. Sehr schön. Hätten wir das abgehakt. 5 Tore. Auswärtssieg Inter. Halten wir fest.
Erste Treffer von Lautaro.
Stimmt.
Und der hatte vorher nur im Mai mal, also bis Februar hat er konstant getroffen. Dann nur ein einziges Tor im Mai. Und jetzt dann halt der Doppelpack wieder, ne?
Stimmt, krass, ja. Ja. Milan, Stadtrivale, zu Hause, ohne Probleme gegen Lecce, wobei auch dieses 13-0 würde ich nicht zu hoch hängen wollen. Im Endeffekt reichen nicht mal ganz 10 Minuten für diesen Heimsieg. Und danach war dieses Spiel jetzt auch nicht das, was mich von einem aus dem Sessel rausgeholt hat, würde ich mal sagen. Da war Lecce dann auch irgendwie zu schlecht.
Ja.
Pulisic kann man hervorheben. Tja, macht es weiterhin sehr gut. 7 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. Und, der tragische Held war Davide Bartesaghi, der irgendwie für gute Trainingsleistungen und auch sonst in der Primavera, glaube ich, ein hochgehandeltes Abwehrtalent der Rossoneri reinkommen durfte in der 80. Und dann, also klar ist es eventuell irgendwie eine harte Entscheidung, also du kannst da vielleicht auch nur gelb geben, weil er den Ball spielt, aber also ohne Zeitlupe habe ich in dem Moment, wo der Schiri die rote Karte rausgeholt hat, gesagt, jo, verstehe ich warum.
Ja.
Aber der, also.
Kommen wir später zu, aber da gab es Platzverweise an diesem Spieltag, da gehe ich weniger mit als bei dem. So.
Okay, ja. Vielleicht du die allwöchentlichen Takes von Marc
ja, noch bitte.
Zum Besten geben?
Auf jeden Fall. Erstens, und das ist auf jeden Fall, der Take ist hot, wichtig, nach dem Derby-Sieg nachzulegen.
Mhm.
Zweitens, Angriff sehr stark. Ja, unterschreibe ich. Drittens, Abwehr war kritisiert, ne, aber in den letzten 3 Ligaspielen nur 1 Gegentor. Stimmung auf einmal 180 Grad gedreht und das ist überraschend in Italien, ne?
Dass es so schnell geht. Und bei bei Milan und Fonseca ist es auf einmal fest im Sattel wieder, ne? Ja. Mhm.
Und fünfte, ja, sagte auch, rote Karte hart, aber er geht da auch mit sehr viel Dynamik rein. Fair enough.
Yes. Weiter im Text. Genoa, über die haben wir auch schon gesprochen, unterliegt 0-3 gegen Juve. Da mich nur kurz mit Flo Hause, dem Kommentator, unterhalten. Der meinte auch, boah, das war irgendwie von Genoa gar nichts, von Juve jetzt auch nicht so wirklich. Die schießen halt irgendwie 3-mal aufs Tor und 3 sind drin.
Mhm.
Aber musste halt auch erstmal so machen. Der erste Torschuss ist dann im Übrigen auch irgendwie ein Elfmeter in der 48. Minute, den Dusan Vlahovic reinknallt. Doppelpack schnürt er durch den Treffer in der 55. Und kurz vor Schluss Francisco Conchichau mit dem 3-0 Endstand.
Ist das die Aussprache?
Ich glaube, das ist genau so die Aussprache.
Ja, cool.
Ja. Hast du noch was beizusteuern? Außer schnippische Bemerkungen.
Sorry. einer, auf den mich Francesco gebracht hat, vielen Dank dafür. Er meinte, ich hätte ihn schon auf dem Zettel. Durch diesen Tweet habe ich ihn auf dem Zettel. Und da bin ich ehrlich. Bei Genoa der 16-jährige Honest Anahoa in der Startelf. Linke Seite, Jahrgang 2008.
Oh, ist
tatsächlich bisher war ich dann überrascht zu sehen, kein U-Nationalspieler. Vielleicht, also er hat auch, also er ist in Italien geboren, hat auch einen nigerianischen Pass, vielleicht hat er sich da noch nicht entschieden oder so, kann natürlich sein. War aber tatsächlich auch mit 15 schon in der Primavera von Genoa. Insofern scheint er einfach sehr früh, sehr reif zu sein. Und er kriegt deswegen von Gilardino sicherlich auch Verletzungen oder Fitnesszuständen geschuldet. Das ist bei Genoa in den letzten Wochen ja ein Thema gewesen. Ja, aber vielleicht einer, den wir über die Saison im Blick behalten sollten. Und auch auf der linken Seite bei Juve habe ich dann gesehen mit Jonas Ruhi, das ist vielleicht auch nicht richtig ausgesprochen, ich weiß nicht, 20-jähriger Schwede, Startelfdebüt gegeben, der auch aus der aus dem Next-Gen-Team kommt. Motta macht also da fleißig damit weiter, nicht auf Namen zu setzen.
Ja, finden wir gut.
Ah, genau, und dann hatte ich mir die Frage gestellt, ich hoffe, du hast es gerade auf dem Schirm, warum Handelfmeter? Handspiel von Conny de Winter. Yildiz, der Ball springt aus einer sehr kurzen Distanz irgendwie mit so einem krassen Drall. Und ja, er bekommt ihn an die Hand und er hat sie auch vom Körper abgespreizt, sage ich jetzt mal, die Fingerchen. Aber so wie der Ball dann von seiner Hand auch runterfällt, hat es überhaupt keinen Nachteil, diese Berührung für Yildiz gehabt. Und ich sehe es auch auf jeden Fall nicht als ein absichtliches Handspiel oder so. Also geht nicht mit dem Ball zur Hand. also wenn Yildiz nicht sofort aufschreit, sondern zum Ball hingeht, dann kann er ihn auch austribbeln. So, keine Ahnung, Mann. Finde ich scheiße.
Ich sag zur Hand wieder nichts mehr. Prinzipiell. Ja,
okay.
Ja.
Ach so, und noch was. Denn Transfermarkt. Ja, Genua will offensichtlich, das wurde in den letzten Tagen berichtet, nochmal nachlegen, auch der Verletzungssituation geschuldet, und ein gewisser Antonio Candreva ist vereinslos.
Wie alt ist der? 39?
Ja, sowas. Aber ey, für 15 Scorer nach Standards immer noch gut.
Ja, das stimmt. Oh yeah, na gut. Ja.
Und eine Frage von Felix hatten wir zum Spiel noch. Das Marassi war leer. Und das hat mit dem Derby zu tun.
Ja, habe ich ja vorhin gesagt, da wurde vielleicht ein bisschen zu ausführlich zum Tanz gebeten in der Stadt davor.
Ja.
Und da haben die städtischen Autoritäten und Gerichtsbarkeiten entschieden, dass da jetzt halt dann keine Zuschauer im Stadion sein dürfen. Macht natürlich immer Sinn, dann alle auszuschließen. Auch die 10-jährigen Jungs, die vielleicht Mädels, die da irgendwie gerne mal Juve oder Yildiz gesehen hätten oder wie auch immer. Ja. Ja, dann lieber gar keine Zuschauer im Stadion.
Applaus. Na klar.
Super. Bologna-Atalanta. 1:1. Ein wildes Spiel. Ich habe die zweite Halbzeit in Gänze gesehen und das war Spitze. Also Lukumi, dass der mit Rot vom Platz fliegt in der 51. vielleicht nicht. Da waren nämlich waren die Rosso Blue kurz davor erst durch Santiago Castro in Führung gegangen. Hatten wir gesagt, dass der gut ist, ne?
Mhm.
Und dann war es natürlich ein Spiel auf ein Tor. Und Atalanta kann eventuell auch 10 Tore machen. Sie machen aber halt eben nur 1. Das war aber höchst schön von Lasa Samardžić, 90. Angesichts der Chancenmenge wahrscheinlich aus Sicht der Bergamaschi zu wenig für Bologna. Glaube ich, fühlt sich trotzdem trotz des späten Gegentreffers wie fast nach einem gewonnenen Punkt an. Die haben sich da echt mit allem gewehrt, was sie hatten. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, als Nicolo Zaniolo reingekommen ist, dass der nach 2 Minuten mit 3 Gegenspielern diskutiert hat und sich Nettigkeiten ausgetauscht wurden. Das hat mich jetzt dann auch überrascht, weil den hatte ich eigentlich sonst als sehr gemäßigten Charakter in Erinnerung gehabt.
Ja, immerhin, er hat ja, also, ist jetzt nicht irgendwie herausragend seine Vorarbeit gewesen auf Samardžić, aber er hat jetzt einen Scorerpunkt stehen und darauf kann man doch aufbauen.
Denke ich auch. Nicht so viele Tore hätte ich allerdings erwartet bei Torino-Lazio. Die Römer gewinnen 3:2 auswärts. So ein bisschen der Lauf von Paolo Vanoli gestoppt. 3:2 das Ganze. Ganz früher Treffer von Guendouzi. Dann dauert es bis zur 60. bis Dia. Erhöht für Lazio. Adams 67. Anschluss, dann 89. Noslin für Lazio. Saul Koko nochmal mit dem Anschluss, das hat dann aber nicht die Niederlage verhindern können. Und was ich da so rausgehört habe, ist Torino defensiv. Überraschenderweise, das, was sie eigentlich sonst immer gerade ganz gut gemacht haben, hat gegen Lazio nicht funktioniert, ne?
Ja, das, also ich habe die so ab der 40. habe ich das so in, im Newsdienst nebenbei verfolgt. Und die Tore, die Lazio schießt, sind alle sehr einfach. Also mit diesem, so, man müsste denken, jemand geht zur Grundlinie und spielt in den Rückraum, dass das etwas ist, was man vielleicht auch schon mal geübt hat in der Verteidigung. Also Torino vor diesem Spiel auf jeden Fall nicht. Beim 2-0 von Dia stehen 3 Laziali frei. Und die streiten sich quasi noch darum, wer denn jetzt schießen darf.
Okay, so. Muss ich mir vielleicht nochmal anschauen, wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich am Sonntag ein Bundesligaspiel gesehen habe, wo man in den ersten 12 Minuten auch, sagen wir, von Verteidigungsspielen nicht wirklich sprechen konnte.
Ja.
Das ist nochmal gut ausgegangen. Alles Gute zum Vereinsjubiläum nach Sinsheim.
Ja, Mit David Wagner wird alles besser, wenn er kommt.
Na, wo waren wir stehen geblieben? So. Also und Lazio dann irgendwie jetzt unterm Strich schon besser, als ich es erwartet hatte. Also mein Downfall, den ich ihm prophezeit habe, sehe ich da noch nicht.
Nee, ist voll. Also was Baroni da macht, macht er gut. Mal auch, genau, Europa League hatten wir, glaube ich, noch nicht. Oder hatten wir da schon drüber gesprochen?
Nee.
Die haben 3-0 in Hamburg gegen Dynamo Kiew gewonnen. Und, glaube ich, auch alle Tore in der ersten Halbzeit geschossen.
Ah, okay. Das ist überraschend, dass das an mir vorbeigegangen ist, das Ergebnis. Mhm. Venezia im Stile eines Aufsteigers, oder? Kann man auch adaptieren auf die Bundesliga. Mal ganz gut mitgespielt eine Zeit lang und dann Lehrgeld bezahlt.
Tja, da gab es am Sonntag auch einen Bundesligisten, der das so gemacht hat, ja. Mhm. Kann man so sagen. Nur, dass die Roma nicht so stark war wie Eintracht Frankfurt.
Okay, ja, fair. 2-1 geht es dann doch noch für die AS aus. Po Giampaolo in der 44. zum psychologisch richtigen Zeitpunkt eigentlich die Führung erzielt. Ja. Aber Brian Cristante in der 74. und Nicolo Pisilli in der 83. drehen das Spiel für die Giallo Rossi. Hat Mats Hummels gespielt?
Nope.
Nope.
Und da hat der geschätzte Lothar Matthäus hat ein auch einen extrem hotten Take rausgehauen nach dem 1-1 in der Europa League gegen Bilbao, wo er auch nicht gespielt hat. Zitat, ich habe es nur in einem Artikel gelesen, ich weiß nicht, in welchem Kontext er das gesagt hat und mit welcher Betonung, aber so, er wird schon irgendwann sein Debüt geben.
Daumen sind gedrückt.
Ja.
Der andere Aufsteiger feiert innerhalb von einer Woche den ersten Vereinssieg und den zweiten in der Serie A.
Naja, die waren ja schon mal, also in dieser Form des Vereins.
Ja. 3-2 gegen Hellas. Ganz kurz noch, am Dienstag, das war ja noch wild letzte Woche, montags wollte ich mir das Spielchen ja angucken und dann ist da ja, stand ja in Bergamo der Platz komplett unter Wasser. Dann wurde das Spiel erst eine Stunde nach hinten verlegt, dann hat es zwischendurch aufgehört, dann rollte der Ball auch so und dann kurz bevor es wieder losgehen sollte, geht der Schiri nochmal mit den zwei Kapitänen raus, wirft den Ball, der springt keinen Zentimeter hoch, perfekt. Dann vertagen wir auf Dienstag. Hellas hatte geführt und dann kommt Como mit auch teils sehr schönen Toren direkt in der zweiten Halbzeit zurück und gewinnt 3-1 in Bergamo, das kann man mal so machen. Ja, wirklich, aber das hatten wir, glaube ich, auch mit Markus in der Gruppe geschrieben. Der Kader von Como ist ja wirklich komplette Fußballmanager-Simulation.
Ja, auf jeden Fall.
Also, Wahnsinn. Und das, obwohl Rafa Varane sein Karriereende jetzt unter der Woche verkündet hat.
Genau. Schwere Knieverletzung, nur falls ihr es nicht mitbekommen habt. Er will aber irgendwie als, weiß nicht, Teil des Staffs oder, also er will auf jeden Fall in Como bleiben. Ich weiß nicht, ob er beim Verein dann jetzt irgendwas machen.
Ja. Ach, da lässt sich's bestimmt gut
leben. Mit Spielertrainern haben sie ja Erfahrung. Das hätte Fabrikas auch so gemacht.
Wobei wir wünschen natürlich erstmal alles Gute für sein Knie.
Ja, klar.
Cotrone, 43. Ehe Hellas nach der Pause per Strafstoß durch Lazovic ausgleicht, aber Cotrone schnürt den Doppelpack. Dann treffen noch Belotti zum 3-1 für Como und Lamburde in der 94. nur noch Ergebniskosmetik am Machen dran. Und auch hier möchte Marius sich über den Schiedsrichter beschweren. Das sind auch nur Menschen, ne? Ein bisschen zurück.
Ich dachte, der VAR ist ein Computer.
Ja, so,
ja. also genau. Zweimal sogar. Einmal über die gelb-rote Karte für Suslov.
Mhm.
Hast du die Szene vor Augen?
Nein, leider nicht.
Es ist irgendwie Duell an der Seitenlinie gegen einen Como-Profi. Und beide gehen zum Ball und dann trifft er ihn, glaube ich, leicht. Und ich bin mir nicht, also er kriegt die zweite gelbe Karte. Und ich bin mir, ich denke so, die sind natürlich sehr schnell, aber ich glaube nicht, dass der Kontakt so intensiv ist. Und ich finde auch nicht, dass es so ein die Bilderbuch-Sohle drauf-Geschichte ist, sondern es wirkt eigentlich eher wie eine relativ normale Fußbewegung. Und wie gesagt, ich glaube, sie treffen sich gegenseitig und nicht er den anderen zuerst oder so. Deswegen gehe ich bei dem Platzverweis weniger mit als dem von Batesaki.
Okay.
Ohne mich jetzt da super drüber beschweren zu wollen, aber VAR-Kritik die 100. genau vorm Elfmeter foult Dosena Lazovic und ich finde in den Zeitlupen, die sie danach gezeigt haben, kann man das schon relativ gut erkennen, dass das ein Foul ist. Er tritt ihm halt auf den Fuß. So, also ich finde, das ist relativ eindeutig zu erkennen. Dann guckt er es sich aber erst nicht an, der Schiedsrichter, sondern lässt quasi direkt weiterspielen. Es gibt einen Angriff von Como, wo die an Pfosten schießen und danach pfeift er ab und gibt den Elfmeter. Oder guckt es sich nochmal an und gibt den Elfmeter. Was ist denn dann, wenn Como da ein Tor schießt?
Warte, nochmal. Wie ist die Reihenfolge? Also es gibt das Foul, dass er nicht pfeift.
Genau.
Dann passiert was?
Dann geht's weiter. Como hat einen Angriff, schießt gegen Pfosten.
Aber der Ball ist im Spiel, das rollt die ganze Zeit.
Das weiß ich gerade nicht. Aber ob es da irgendwie noch einen Abstoß zwischendurch gab oder so, weiß ich gerade nicht. Aber,
der Ball darf nicht im Aus gewesen sein.
Okay.
Also Angriff läuft
dann wird das wohl so gewesen sein, ja.
Ja gut, wenn Como da ein Tor schießt, dann zählt das Tor nicht und es gibt Elfmeter auf der anderen Seite.
Wie beschissen ist das?
Ja. Guten Morgen, Herr Seuke. Da frage ich mich fast, ob ich dich drum beneiden soll, dass du sozusagen diese Erkenntnis in Sachen VAR erst jetzt hattest, vermeintlich.
Nee, das hatte ich vorher auch schon, aber es wird einem wieder so prägnant vor Augen geführt, weißt du?
Ja, es soll passieren.
Jetzt kommt es nachher noch raus, dass ich eigentlich gar nicht ganz nur selten Fußball gucke.
Willst du zur Aufmunterung noch erzählen, was... da wir uns dem Spieltagsende schon nähern, die anderen Partien haben wir ja schon besprochen, was Parma gegen Cagliari zu erwarten hat.
Boah, schwierig, ey. Muss man gewinnen, ne? Das ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel.
Ja.
Gegen den Abstiegskandidaten. Ja, hoffentlich. Ist aber schwierig, denn Parma noch größere Verletzungsprobleme als Genua, mit Cercati, der einzige halbwegs sichere Innenverteidiger, also mit der halbwegs gute Leistung gebracht hat diese Saison schon, jetzt Kreuzbandriss. Das ist natürlich für seine eigene Entwicklung, der ist auch erst 20 oder 21, ist das natürlich extrem bescheiden, aber halt auch für die gesamte Mannschaft, also Defensive eh schon oftmals Grütze gewesen so und dann fällt noch der Beste irgendwie bis zum Saisonende aus, kannst du nicht gebrauchen. Da müssen sie ein bisschen darauf hoffen, dass Luwumbo keinen guten Tag hat. Und dass man sonst im Zweifelsfall vorne genug macht. So.
Ja.
Also 5-4 kann es meinetwegen auch ausgehen, bin ich zufrieden mit.
Alte Thomas-Schaf-Schule.
Ja, muss. So. Also ich weiß nicht, wie das sonst ausgehen soll. Und bitte einfach Joel Matip verpflichten, Herr Krause.
Okay. Ja, da bleibt mir tatsächlich nur übrig, dir und auch euch zu wünschen, dass ihr euch jetzt nicht das Kreuzband reißt und auch im besten Fall nicht krank werdet bei dem Regen und all den vollen Tagen. Das soll's gewesen sein für diese Woche. Wir gehen in den, also ich auf jeden Fall gehe komplett in den Champions League Modus. Wir machen eine kleine Preview.
Ja.
Sind wir vorhin drüber gegangen. Wir sind drüber gegangen und können euch natürlich sagen, dass dienstags beide Mailänder Clubs spielen. Die Rossoneri zu Gast in der Bay Arena und Inter empfängt Roter Stern aus Belgrad. Mittwoch.
Marco Marin, Sportdirektor.
So. Mittwoch dann 18:45 Atalanta. Was? Bei Donetsk?
Auf Schalke dann, ne?
Ach so, das war Bologna.
Donetsk spielt auf.
Junge, da komme ich schon wieder zu durch. Ich habe gedacht, die hätten doch schon gespielt und ich habe das kommentiert, aber das war Bologna gegen Donetsk. Oh Gott.
Die anderen, die gegeneinander gespielt haben.
Da sind so viele geile Spiele dabei, Leute. Mhm. Bologna spielt bei den Reds an der Anfield Road. Und wer Mittwoch die volle Dröhnung-Konferenz haben möchte, der hört mich dann bei Leipzig gegen Juventus. Rose gegen Mutter. Ja. Und Ist diese Woche auch Europa League wieder? Spielen sie jetzt diese Woche zeitgleich?
Ja, ich habe das gerade offen am Donnerstag. Da habt ihr eh nur, also weiß nicht, feiert man in die Einheit hinein, am Mittwochabend. Vielleicht einen Spaziergang machen und dann, wo guckt man Europa League? Auf RTL?
Ja, bei der RTL.
Ja. Da spielt, oder zeigen die dann alle Spiele? Oder nur
das
die Deutschen?
Finden die, unsere ZuhörerInnen finden das raus.
Ja, richtig.
Wie sie das machen.
Wer ist der erste italienische Verein? Wo ist Lazio?
Lazio 18 Uhr.
Lazio 18:45 gegen Nizza.
Aha.
Gegen Donci.
Okay.
Und Roma 21 Uhr bei Elfsborg.
Mhm. Und in der Conference League spielt
geht die auch los, ne?
Ja, die geht auch los. Und zwar spielt da die Fiorentina gegen TNS. Oh, um the New Saints. Wales.
Oh, spannend. Auswärts?
Nein, zu Hause.
Ah, schade. Aber für die New Saints, glaube ich, für die Fans, ganz geile Auswärtsfahrt.
Absolut.
Wenn sie dürfen.
Und da kenne ich Spieler von denen, ne?
Aber Ryan Reynolds.
Nee, das ist ein anderer Verein. Na gut. Ja. So. Jetzt aber. Leute, kommt gut durch die Woche. Danke für die Stadionerlebnisse. Das Stadionerlebnis, je nachdem, ob ich da noch was kam, was ich als zweites reingeschnitten habe. Etwas unstrukturiert das alles heute, aber finde ich dadurch manchmal schon fast noch besser, als das eh schon sonst ist.
Also ich muss ja auch ein bisschen italienischen Flair reinbekommen.
Ja. Eine Sendung so gut geordnet wie mein Schreibtisch. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das hier aussieht. Marius, bis dahin. Danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
Eine gute Woche euch allen und bleibt gesund. Bis dann.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa, tiro, gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Ciao Mario, ciao Marius, ciao Serie Amore Community, hier ist der Vito und ich melde mich aus dem wunderschönen Italien, beziehungsweise um ganz genau zu sein, befinde ich mich gerade auf Sizilien und habe ein bisschen was im Gepäck. Vorab wollte ich zwei Sachen noch loswerden. Einmal Grüße gehen raus direkt an Marius. Wir hatten vor ein paar Wochen das Glück, uns beim glorreichen AFC von 1893 zu treffen. Leider hatte er keine Aufkleber dabei, daher kurze Frage an Mario. Magst du mal welche rumschicken? Ich gebe dir auch gerne über Marius mal meine Adresse. Und das andere ist, es gibt immer wieder Fragen bezüglich, wie bekomme ich an Tickets in Italien ran? Wo kann ich Tickets bestellen? Also ich würde jedem empfehlen, sich einmal auf Viva Ticket und Ticket One zu registrieren. Da handelt es sich um die gängigen Ticketportale, die eigentlich bis in die dritte Liga mit oder sogar teilweise ja doch bis in die dritte Liga verknüpft sind mit den meisten Vereinen. Wenn man dort regulär etwas hat, dann sollte das gut klappen. Ansonsten gibt es einen Account, der heißt carmine.isqpv. Vielleicht verlinken den Marius und Mario nochmal. Genau. Ich bin hier auf Sizilien. Wie jeder weiß, ist hier Serie A Fußball leider eine Weile her. Da beginne ich einfach mal ganz fix mit dem Rest. Ich habe die Partie Palermo gegen Cesena gesehen mit 25.787 Gästen im Stadio Renzo Barbera, das früher La Favorita hieß. Die Ultras Palermo machen eine Choreografie für Toto. Ich glaube, das wurde auch schon im letzten Podcast erwähnt. Der ist vor kurzem hier in Palermo verstorben. Sowohl im Unterrang als auch im Oberrang gibt es Ultragruppen.
So wie eine kleine Gruppe Kurvasud, wahrscheinlich lehnen sie Tessera ab, so wie häufig nicht in der regelmäßigen Kurve anwesenden Ultras. Im Gästeblock befinden sich die weiß-schwarzen Brigaden, die auch während des Spiels den Gemellaggio bzw. ihren sogenannten Zwilling zu Palermo zeigen. Das Spruchband lautet La Sicilia è solo a Palermo und es gibt Applaus aus dem gesamten Stadion. Auch vor dem Spiel gibt es eine Schweigeminute seitens der Spieler auf dem Platz. Palermo verschiebt den Termin mit dem ersten Heimsieg der Saison erneut. Im Renzo Barbera gegen Cesena spielt Palermos Mannschaft 0-0. Unentschieden, ein kompliziertes Spiel für die Rossanero, die in der ersten Halbzeit mehrere Chancen zielstrebig herausspielen, die aber in der Umsetzung leider ungenau waren. Der Protagonist des ganzen Spiels war sicherlich der VAR. Hierzu auch VAR bitte abschaffen. 4 Tore wurden annulliert, 3 für Cesena und 1 für Palermo. In allen 4 Fällen wurde Abseits gemeldet. Soviel zu Spiel 1 in der Serie B. Wir sind am Folgetag am 22.09. zu Trapani Calcio gegen Juventus Next Generation gegangen. Serie C, Giron C. Mit 5.599 Besuchern, davon sogar auch ein paar Gästefans. Generell muss man sagen, das ist ein dieser Wirren des italienischen Fußballverbandes, die ich auch bis heute nicht verstehe, warum man ein Team wie Juventus in der sozusagen südlichen dritten Liga stattfinden lässt. Bezüglich des Spiels, Ultras Trapani versammelt sich hinter einer Fahne, 2. April 1905, dem Gründungsdatum von Trapani, und drehen auch in dieser Nachmittagssonne, ist in locker 27, 28 Grad vollkommen frei. Interessante Geschichte hier dran ist, Ultras Trapani fährt nicht nur zum Fußball, sondern ist auch sehr erfolgreich im Basketball, denn die Basketballmannschaft von Trapani spielt in der ersten Liga. Der 5. Spieltag der Serie C-Gruppe Giron C wurde ausgetragen und für Trapani, das ebenso wie Palermo auf den ersten Heimsieg hoffte, war der Gegner Juventus Next Generation unter Paolo Montero. Trapani gegen Juve Next Generation spielt 1-1. Trapani dominiert das Spiel auch wirklich über weite Strecken hinweg, ließ jedoch 2 Elfmeter durch Canoté und Zuppel leider ungenutzt, das zu einem Buhrufen im Stadion führte, gerade beim zweiten verschossenen Elfmeter. Trotz zahlreicher Chancen konnte Trapani das Spiel nicht für sich entscheiden, während Juventus unter einem Treffer von Guerra ausglich. Trainer Paolo Montero gab auch nach dem Spiel zu, dass Trapani sicherlich den Sieg verdient hätte. Springen wir etwas weiter. Es gibt noch den einen oder anderen Kick, den ich in der Tasche habe. Unter anderem, Grüße gehen raus an englische Wochen. Am Mittwoch traf Catania Calcio gegen Cerignola aufeinander, auch Serie C, Giron C. Im Stadio Angelo Massimo und dort waren etwa 17.153 Zuschauer. Die Ultras Catania stehen sowohl in der Kurve Nord als auch in der Kurve Sud. Die Kurve Sud aus Catania hat man vielleicht das eine oder andere Mal schon gesehen, vielleicht jetzt auch gerade beim Champions League Finale, denn die Kurve Sud oder die Iro di Cibile sind mit der Dortmunder Ultragruppe Desperados befreundet. Es gibt sogar auch auf der Tribüne eine kleine Ultrasgruppe, also es ist hier schon etwas anders, weil doch durch die verschiedenen Standorte auch teilweise 3 Lieder gleichzeitig gesungen werden, was so ein bisschen auch irgendwie gegeneinander scheint. Gespielt wird im Stadio von Stadio Angelo Massimo, das nach dem ehemaligen Vereinsvorsitzenden benannt ist. Vor dem Spiel gibt es auch eine Minute Applaus für Christian Argurira, dem ehemaligen Spieldirektor von Catania, der ist vor kurzem verstorben. In Halbzeit 2 wird auf der Nord noch eine Choreo gezeigt mit altem Lederfußball und Catania-Wappen. Da geht es um ein sogenanntes Versprechen, was irgendwie eingelöst worden ist, werden soll oder sollte. Mit einem wichtigen Datum, der 24.09. ist, war mir nicht möglich, so richtig herauszufinden, warum dies der Fall ist, trotz ein bisschen Recherche, aber vielleicht kommt da ja noch ein Take von einem der Hörer. Der Gästeblock war leider von unserer Seite nicht einsehbar, aber auch durch die natürlich sehr stark vertretenen Fans oder Tifosi der Catania Calcio auch einfach nicht zu vernehmen. Aber ich denke mal, es werden so 50 Fans etwa gewesen sein. So eine Fahne konnte man hin und wieder sehen. Aber das war's. Zum Spiel selber. Catania spielt zu Hause gegen Cerignola 0-0 und vergab wichtige Punkte. Das Team zeigt sich offensiv leider wenig durchsetzungsfähig, während der gegnerische Torhüter kaum gefordert war. In der zweiten Halbzeit verwendet Catanias Torwart Adam Mones einige gefährliche Chancen der Gäste. Trotz der vorgenommenen Wechsel konnte Catania das Spiel nicht zu seinen Gunsten drehen. Das Unentschieden spiegelt den Verlauf des Spiels wider, indem die Rosso Azzurri über weite Strecken müde wirkten. Genau, kommen wir zu Spiel 4. Accra Gas gegen San Cataldese Calcio Serie D. Im Stadio Essento 1200 Gäste. Insgesamt im Stadion mit 150 Gästefans. Die Ultras von Agrigento versammeln sich hinter einer kleinen Akrakas-Zaunfahne und stehen in der Sonne, haben aber auch sehr viel Bock. Der Gästeblock ist aber auch sehr gut aufgelegt, beschweren sich jedoch über die Leistung des Schiedsrichters, dazu mehr im Spielbericht. Die Gäste versammeln sich dort hinter der Fahne von Comando Neuropathico. Positives Debüt für Herrn Pino Rigioli und den ersten Sieg für Agrakas im Stadio Essento schlägt der Gigante San Cataldese mit 1:0. Die Führung fällt in der 20. Minute durch Palazzolos Tor. In Minute 40 fordert Tedesco, der Kapitän von San Cataldese, sehr, sehr, sehr vehement einen Elfmeter und wird aufgrund des Protestes mit Rot vom Platz gestellt. Danach ist im Gästeblock kaum noch halten. Der Schiedsrichter wird bis Ende des Spiels durchgehend beleidigt. Trotz zahlenmäßiger Überlegenheit schafft es Agrigento Akragas nicht wirklich einen Vorteil für sich auszuspielen. Das Spiel bleibt ausgeglichen. In der zweiten Spielhälfte versucht noch die Mannschaft von Orazio Pitatella noch den Ausgleich zu erreichen. Dennoch endet das Spiel zugunsten der Heimmannschaft und der erste Heimsieg wird dementsprechend gebührend gefeiert. Ich schließe hiermit meine kleine Reise nach Sizilien ab. Vielleicht schaue ich nächste Woche bzw. diese Woche noch etwas, das stellt sich noch heraus. Ich kann jedem empfehlen, hier eine Reise auf die Insel zu machen und sich hier diesen Fußball anzusehen. Ich werde ein paar Bilder anfügen und sicherlich ein paar Videos. Gerade in Palermo kann ich empfehlen, den Berg hinterm Stadion mal zu erklimmen. Wer keine Lust hat, das per Pedes zu machen, der kann gerne mit dem Auto hochfahren. Von dort oben kann man wirklich wunderbar über die Stadt schauen, als auch ins Barbera reinschauen. Und auch Catania kann ich wirklich empfehlen. Da ist wirklich viel los. Und vielleicht auch mal zu schauen, ob man halt auch wirklich mal niederklassigen Fußball, vierte, fünfte Liga schaut. Da geht doch einiges. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine erfolgreiche Woche und liebe Grüße aus Sizilien. Ciao, ciao.